Schulstress beginnt nicht in der Schule, sondern schon im Kindergarten und auch im Elternhaus. Das ist der Einstieg in die heutige Podcast-Folge, in der es außerdem über bedürfnisorientierte Erziehung geht. Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. Was bringt dich denn so richtig auf die Palme, liebe Alexandra, wenn du mal an diese ganze Thematik denkst? Was ist das, wo du denkst, wow, da könnte ich in die Tischkante beißen, das muss ich ganz schnell ändern? Was ist so richtig wichtig?
Wenn Lehrer oder Erzieherinnen, also das Größte ist wirklich, wenn Lehrer oder Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen schon in die Familien reinbringen, hey, lass mal dein Kind testen, das ist auffällig, das war jetzt zweimal wütend, weil die Diagnosen teilweise, die entstehen schon im Kindergarten. Also das ist wirklich für mich ein großes Thema. Ich bin immer wieder auf Schulkonferenzen eingeladen, wenn es darum geht, ja, fliegt jetzt ein Kind von der staatlichen Schule runter auf die Förderschule, wo ich genau weiß, also das Kind hat keinen Förderbedarf, sondern na, auch Lehrer sind Spiegel, auch Lehrerinnen sind Spiegel, auch dort, die dürfen auch dort, es ist wichtig, dass wieder Bildungspersonen in der öffentlichen Bildung wieder ihre Macht annehmen. Und das muss nicht sein mit total viele Strafarbeiten, es geht auch ganz anders. Aber wenn die natürlich ihren Raum nicht einnehmen, dann gehen auch dort die Kinder über die Grenzen drüber. Oft sind es sogar sehr angepasste Kinder, die zu Hause sehr angepasst sind, die das genau dann im schulischen Bereich rüberlassen. Und auch dort, wenn ich dann spreche mit Rektoren zum Beispiel, und die wollen dann die wollen ihre Macht durchsetzen. Natürlich haben die alle ihre eigenen Interessen. Aber ich spüre, wenn man so spürt, okay, so dieses, du musst es nicht recht machen, du musst jetzt hier nicht deine Macht durchboxen, weil du bist ja auch ein wundervoller Rektor. Also auch dort, wenn ich sehe, wie auch, ja, viele, viele erwachsene Menschen nicht wissen, wer sie wirklich sind und dann ihre Macht einsetzen müssen, eher zu Ungunsten von dem ganzen System. Das macht mich richtig wütend. Da merke ich, da muss ich selber immer ich habe ja dann auch Wut, ich lasse dann meine Wut raus, bevor ich in der Schulkonferenz gehe, damit ich wirklich mit offenem Herzen begegnen kann, damit ich wirklich das hinter mir lasse. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur, dass ich es anleite mit meinen Klienten, sondern dass ich das selber, wenn ich merke, boah, das macht mich wütend, ich lasse diese Wut raus, ich erlaube mir genau das und kann dann wieder mein Herz öffnen und kann dann ganz offen reingehen. Und dann haben wir schon gute Chancen, dass wir das durchsetzen können, dass das Kind wirklich noch eine Chance bekommt, zumindest solange die bei mir im Coaching sind. Und dann haben wir die Verbesserung.
Deswegen ist Coaching natürlich nicht nur für Eltern wichtig, sondern wir freuen uns, das kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, auch über jeden Lehrer, jede Lehrerin, jede Erzieherin, jede Pädagogin oder alle anderen, die mit Kindern arbeiten und sich auch diese Themen angucken, weil auch die können ganz, ganz viel bewirken. Ich habe ja vor 3 Wochen mit der Yvonne gesprochen, die im Kindergarten arbeitet. Und die auch schon gesagt haben, es ist unfassbar, wie viele Kindergartenkinder schon so Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht und ähnliches haben. Wir Eltern denken ja immer, das kommt durch die Schule, aber es beginnt wirklich schon viel, viel früher. Und das ist echt alarmierend. Also das ganze System darf davon echt wirklich profitieren. Und alle Beteiligten, wenn sie ihre Denkweisen, ihre Perspektiven ein bisschen ändern, da freuen wir uns unglaublich, ne?
Und das ist ein ganz, ganz großer Effekt, mach mal, weil wenn ich eine Erzieherin coache, meistens kommt die bei mir ins private Coaching, weil sie natürlich ja auch selber eine Mama ist und selber ein Kind hat. Aber was sie weitergibt, das ist einfach für eine ganze Kindergartengruppe. Dann geht sie in eine andere Gruppe und auf einmal sind es halt 90 Kinder, die davon profitieren oder bei den Lehrern auch in großen Schulen teilweise, die kommen für ihre eigenen Themen, die kommen mit ihrem eigenen Kind. Manchmal coache ich die Schulen direkt. Aber das ist ein Ripple-Effekt. Das potenziert sich. Dann gehen wieder Kinder von der Schule, neue kommen hinzu und alle dürfen profitieren. Aber so ganz ohne Elternarbeit, das ist schon schwierig, weil der Großteil der Eltern ist einfach zu, die Kinder sind einfach ein Großteil zu Hause am Wochenende, an den Ferien, nachmittags. Und da dieses Potenzial nicht zu nutzen, ist so schade,
nein, wenn wir es nicht machen. Nein, also auf jeden Fall alle Beteiligten.
Alle Beteiligten, genau.
Genau. Jetzt muss ich dazwischen noch mal ganz kurz ein Thema aufgreifen. Ich habe ja das Ganze, was ich mit dir hier bespreche und die Fragen, die ich dir stelle, aus deinem Buch. Und wir haben jetzt in der letzten Folge schon gesagt, wir haben beide ein Buch geschrieben und wir haben uns eigentlich überlegt, dass es für die Familien total cool wäre, wenn sie diese Bücher auch im Bundle kriegen. Also wenn ihr auf der einen Seite vom Verhalten her gucken wollt und auf der anderen Seite von der Schule her auf das Thema gucken wollt. Und natürlich findet ihr in unseren Büchern ganz viel Überschneidungen, aber das macht das Bild ja nur noch runder. Dann dürft ihr, wir machen unten in den Shownotes einen Link hin, dass wir einen Buchbundle verschicken. Einmal Alexandras Buch und einmal mein Buch. Und damit, glaube ich, sind alle Hörerinnen super aufgestellt, um ihre Kinder ganz hervorragend zu begleiten. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann dürft ihr euch natürlich auch an uns wenden, ne?
Absolut, sehr gerne.
Ich habe jetzt noch ein Thema auf meiner Liste stehen, wo ich die Kurve nicht so richtig kriege. Und jetzt machen wir es einfach ohne Kurve. Das Thema bedürfnisorientierte Erziehung. Das ist mir auch so ein bisschen eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, dass da ganz viel falsch verstanden wird. Und ich habe bei dir ein Buch gelesen, du hast da auch was drüber geschrieben. Magst du mal da deine Sichtweise so ein bisschen erzählen?
Genau. Also der Ansatz ist mittlerweile sehr breit getreten, bedürfnisgerechte Erziehung. Und gleichzeitig merke ich immer wieder, dass es darum geht, den Kindern die Bedürfnisse zu erfüllen. Also so wird es gelebt in ganz vielen Familien. Das heißt auch, doch nicht mehr Nein zu sagen, obwohl ich Nein fühle, die Kinder doch mal machen zu lassen, weil ich will ja nicht so streng sein. Was aber dazu führt, dass eben die Kinder uns auf der Nase rumtanzen, dass wir einfach dass es einfach ausartet und jedes Nein, was ich sage, nur noch ignoriert wird. Und hier ist mir ein ganz großes Anliegen, nochmal zu betonen hier für euch alle, bedürfnisgerecht fängt bei euch an. Es geht um eure Bedürfnisse. Ich kann, wenn ich meinem Kind sage, okay, du willst jetzt das, aber ich müsste dafür irgendwie ein ganz großes Hindernis überwinden, dass ich es machen muss oder ich müsste mich verbiegen, dann ist das nicht mehr meine Wahrheit. Es geht wirklich darum, weil wir sind, vor allem die Mamas, Papas auch, aber wir als Eltern sind die energetischen Kraftwerke in der Familie. Wenn ich jetzt irgendwas zustimme, aber innerlich denke ich mir, das ist aber gar nicht meine Wahrheit. Ich mache es jetzt nur, um ihm oder ihr zu gefallen. Das ist ja wieder das alte Muster.
Genau.
Ich möchte ja nicht verletzt werden oder ich möchte mein Kind nicht verletzen. Dann geht das, dann hat das teilweise negativ oder sehr oft negative Auswirkungen. Bedürfnisgerecht fängt wirklich bei uns an. Was ist mein Bedürfnis? Na, auch mal zu sagen, du, ich bin jetzt mal müde, ich mache jetzt einen kleinen Mittagsschlaf, ich mache eine Pause. Auch mir das mal einzuräumen, auch wenn das Kind gerade was anderes machen will. Manchmal fühlt sich das erstmal komisch an, wie ja, aber dann bin ich ja, dann nehme ich mir zu viel raus. Aber wenn es mir gut geht, das ist das Allerwichtigste, damit es meinen Kindern gut geht, damit es in der ganzen Familie Harmonie gibt. Wenn ich über die Grenzen drüber gehe, um allen anderen gerecht zu werden, dann gehe ich irgendwann auf dem Zahnfleisch. Und der Ansatz bedürfnisgerecht ist, der muss bei uns anfangen, damit wir in der Fülle bleiben oder in die Fülle kommen. Ich merke das, wenn ich zum Beispiel mal zu meinem Mann sage, so am Wochenende, ich fahre mal für mich weg, 2, 3 Tage, dann kommt immer noch so ein altes Muster von, ja komm, dann geh doch mit allen oder dann bleib doch da oder das ist doch auch schön, jetzt haben sie dich in der Woche nicht gesehen. Und ich weiß, aber ich habe das schon oft gemacht jetzt, als ich mein Buch geschrieben habe zum Beispiel und ich komme sonntagabends nach Hause und ich weiß, boah, ich habe eine Kraft wieder, eine Energie für die ganze Woche. Selbst wenn mein Mann gerade da ein bisschen mehr Einsatz zeigen musste in dieser Zeit, er macht das mittlerweile super, aber dann zu sagen, okay, der kann jetzt sich ein bisschen zurücknehmen in der Woche, ich habe wieder richtig viel Energie. Und auch wenn wir dann nur den Sonntagabend zusammen haben, die ganze Familie profitiert davon.
Ja, bedürfnisorientiert heißt ja nicht, die Kinder kriegen alle Bedürfnisse erfüllt und die Eltern bleiben auf der Strecke, sondern alle Bedürfnisse werden gesehen. Woher kommt das? Ich habe ja da so ein bisschen eine Theorie, dadurch, dass unsere Eltern vielleicht ein bisschen strenger, ein bisschen autoritärer waren und sehr oft unsere Bedürfnisse halt nicht gesehen wollen. Wir gehen ja dann immer in so einen richtigen 180-Grad-Schwenk. Jetzt wollen wir unseren Kindern aber gerade das so vermitteln und wir sehen sie immer und vergessen dabei, dass wir eben genauso wichtig sind. Ne? Also man merkt es ja auch, erst anti-autoritäre Erziehung, Folge der Autoritären und beide sind so Extreme und es pendelt sich irgendwie nicht in der Mitte ein. Und jetzt durften wir ganz viel nicht, ganz viele, die heute Kinder haben, kleinere oder größere, wurden in ihrer Kindheit nicht gesehen und wollen das so 100%ig richtig machen und übertreiben es dann an der Stelle wieder so ein bisschen. Ne? Also da wirklich gucken, bedürfnisorientiert für die ganze Familie, dass es jedem gut geht. Ich war mal bei einer Familie, die das macht oder die mir schon von Anfang an gleich gesagt hat, wir erziehen unsere Kinder bedürfnisorientiert und da ist das Kind dann im Wohnzimmer rumgeturnt über einen Kaffeetisch. Wir haben Kaffee und Kuchen gehabt, ist mit den Füßen im Kuchen gewesen, ist auf dem Fernseher geklettert, wieder runtergehoppt und ich habe echt so einen Herzstillstand gehabt, als der da oben saß auf dem Fernseher und ich mir dachte, hoffentlich fliegt der jetzt da nicht runter. Das ging noch gar nicht mal, wie benimmt schämt der sich eigentlich? Das könnte man jetzt auch, das war mir aber nicht so wichtig. Aber der verletzt sich dann ja auch, wenn er irgendwo runterfällt. Und die Mama war ganz cool. Wenn der jetzt auf dem Fernseher rumkrabbeln möchte, dann ist das sein Bedürfnis und dann erfülle ich ihm das. Wo ich mir gedacht habe, nein, auf dem Fernseher rumkrabbeln ist, glaube ich, kein Bedürfnis, ne?
Wichtig ist dann natürlich, dass wir auch gucken, was ist eigentlich meine Grenze. Also, na, die war schon sehr dran gewöhnt, weit aufzumachen für ihre Grenzen. Aber auch zu gucken, dass diese Grenzen nicht überschritten werden. Also, dass ich nicht in den Mangel rutsche, wenn ich jetzt irgendwas zustimme, wenn ich jetzt irgendwas erlaube. Und dann ist natürlich auch diese Sucht nach Anerkennung und Liebe, die wir haben. Ich habe es von einem Elternhaus nicht bekommen, also, na, dann hole ich es mir von meinem Kind, ich gebe ihm alles, was es will. Auch unsere, Gott sei Dank, helfen die Kinder ja, die sind ja unsere Spiegel. Kommen wir da wieder zurück zu den Spiegeln. Die helfen uns, die zeigen uns das. Also solche Kinder neigen dazu, dann immer noch mehr zu nehmen. Noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber nicht zu sagen, so, ich beute jetzt meine Mama aus, sondern die soll ruhig merken, dass irgendwo eine Grenze kommt. Die soll die Grenze merken und diese Grenze setzen. Und dann kann sich's wieder zurückbalancieren, ja.
Genau. Und da muss man auch noch dazu sagen, also gerade das war, glaube ich, so ein Zweijähriger, ne? Ich meine, der hat ja noch auch gar kein Gespür für seine eigene Sicherheit. Und da dürfen wir schon als Eltern die Verantwortung dafür übernehmen, wenn irgendwas nicht mehr sicher ist für unsere Kinder, dass wir
Ja.
dann Stopp sagen. Also das ist wirklich Verantwortung von Eltern und nicht von 2- oder 3-jährigen Kindern, da drauf zu
Ja.
gucken,
Wir
ne?
dürfen diesen Rahmen erkennen, was ist in meiner Familie meine Aufgabe. Also es gibt Dinge, ich habe ein 11-jähriges Kind und ein 6-jähriges Kind. Es gibt Dinge, die können meine Kinder noch nicht alleine entscheiden. Da entscheide ich oder wir entscheiden das gemeinsam. Und dann gibt es aber Dinge, da darf ich jetzt aufmachen. Zum Beispiel ist es nicht mein Recht als Mama, meinen Kindern die Klamotten hinzulegen, die sie anziehen, weil auch mit 6 Jahren schon, auch schon viel früher, dass meine Kinder wissen genau, was wollen die anziehen. Also das ist ein Handlungsspielraum, den können die absolut sicher machen. Die können sich trainieren. Die haben das Gefühl, hey, ich bin schon groß, ich habe schon was mitzuentscheiden. Überall, wo es geht, ja. Aber überall, wo wir die Finger drauf haben sollten, die Verantwortung drauf haben sollten, sollten wir sie nehmen.
Ja, man sieht ja auch manchmal so in der Schule, ne? Mein Kind will keine Hausaufgaben machen, dann muss es keine Hausaufgaben machen. Auch da, das ist kein Bedürfnis, keine Hausaufgaben zu machen. Das Bedürfnis dahinter kann dann sein, ich möchte mehr Zeit zum Spielen, ich brauche jetzt mal eine Ruhephase. Das kann man alles machen und dann trotzdem noch
Ja.
Hausaufgaben machen, ja? Also schaut da bei euren Kindern, wenn ihr da in diese Richtung unterwegs seid, auch wirklich so ein bisschen hin. Was ist wirklich ein Bedürfnis oder was steht dahinter für einen Wunsch, was die gerne für sich hätten? Und vielleicht ganz oft geht ja auch alles zu erfüllen, ne? Hausaufgaben machen und Ruhe haben, Hausaufgaben machen und spielen. Das kriegt man durchaus beides hin. Und jetzt meine ich nicht, dass man 28 Seiten Mathe jeden Nachmittag macht, aber grundsätzlich zu sagen, mein Kind macht keine Hausaufgaben, das ist in diesem Schulsystem natürlich auch ein bisschen doof und funktioniert letztendlich nicht und hat definitiv nichts mit Bedürfnis zu tun, ne?
Absolut. Und es führt dazu, bei ganz vielen Fällen, die jetzt bei mir in den Coachings waren, schon führt es zur Schulverweigerung. Also wenn du das einschneiden lässt und das Kind sich dran gewöhnt, natürlich würde ich genauso machen, wenn ich jetzt merke, okay, ich komme da drum rum, warum soll ich es dann machen? Dann führt es aber, die Konsequenzen sind dann nicht, das macht es ein-, zweimal nicht, sondern da schleift dann was ein, was wir eigentlich so gar nicht wollten.
Da haben wir jetzt ein neues Thema aufgemacht, was auch nochmal super spannend ist. Wenn ich selber nämlich Hausaufgaben ablehne und mir begegnet es dann irgendwann, dass mein Kind sagt, Hausaufgaben mache ich nicht, darf ich mich natürlich auch nicht so richtig wundern. Es gibt ja mittlerweile wirklich viele Schulkritiker, viele Eltern, die das Schulsystem super, super kritisch sehen und dann ihre Kinder aber trotzdem hinschicken und sich dann wundern, warum solche Konflikte auftreten. Jetzt sind wir wieder beim Spiegel, ne? Wenn ich selber sowas denke, dann ist klar, dass mir das von meinem Kind irgendwann mal wieder begegnet. Also darf ich schon reflektieren, warum schicke ich mein Kind dahin, wenn ich es so total doof finde? Und ich meine das gar nicht doof, ja. Also jeder darf das für sich entscheiden. Ich finde Schule nicht in Ordnung, dann gehe ich auch nicht dahin. Aber wenn ich hingehe, dann muss ich halt auch gewisse Spielregeln mitmachen. Und dann finde ich persönlich auch ganz wichtig, dass man dem Kind zeigt, okay, ich kann auch was doof finden, aber ich gehe ja trotzdem durch mit minimalem Aufwand, mit minimaler Aufmerksamkeit. Aber es macht natürlich auch keinen Sinn zu sagen, Schule ist blöd und dann rege ich mich auf, wenn mein Kind eine 4 schreibt, ja. Also das ist einfach keine Glaubwürdigkeit, die da dabei ist. Und
Ja.
da dürfen Eltern auch noch mal so ein bisschen reflektieren.
Und das eine ist, wir suchen nach alternativen Wegen, die gibt es mittlerweile immer mehr. Und das andere ist, okay, ich gebe mein Kind in dieses Schulsystem hinein. Also mein Kind ist jetzt auch in diesem staatlichen Schulsystem drin. Und gleichzeitig aber zu sagen, ich habe innerhalb, weil ganz oft kommt so, ja, da kann ich ja nichts verändern. Da muss ich ja mich durchzwängen bis 18 Jahre oder bis zur 10. Klasse oder noch weiter. Hier ist meine Wahrheit, nein. Wir haben ganz auch dort, also wir haben jetzt hier keinen Druck oder keine große Pflichten. Das läuft sehr entspannt. Aber wir können innerhalb einer bestimmten Regulation, die wir haben über das Schulsystem, ja, innerhalb dem haben wir immer noch Freiheiten. Und das ist das, was wir wieder verändern können. Nicht diese, weil wir haben den Fokus, oh ja, da kann ich nicht viel verändern, da bin ich dem ausgeliefert, das und das muss ich alles machen. Nein, hier zu sagen, wow, es ist zwar dieses System, das ist dieser Rahmen, aber innerhalb von diesem Rahmen, das ist auch hier, ich lebe in Deutschland, du auch, da sind die deutschen Gesetze, da haben wir einen bestimmten, wir haben da schon einen bestimmten Rahmen drumherum, aber wir können absolut Freiheit erschaffen als Familie, als Individuum in diesem Rahmen. Und das ist wieder unsere Macht. Da haben wir wieder Einfluss.
Erstens mal kann man das machen und auch sagen, was so, wenn du jetzt eine 4 schreibst, Noten sind mir wirklich egal, dass man dann vollkommen relaxed bleibt. Ja, wir müssen durch diese Schule, aber ich lasse mein Kind nicht durch das Schulsystem bewerten. Und wenn das, egal welche Note es schreibt, jede Note ist für mich in Ordnung, ist so ein Weg. Das zweite ist aber auch, sich selber mal zu reflektieren, welchen Gefallen tun wir unseren Kindern, wenn wir sagen, sie soll durch das Schulsystem durchgehen. Wir finden es aber total bescheuert. Das macht es total schwer. Das Kind hat auch einen permanenten Konflikt. Das hört
Ja.
ständig, wie blöd alles ist und soll dann dahin gehen. Perspektivwechsel, ich lade auch immer gerne dazu ein, wenn wir das Gefühl haben, wir können Dinge nicht so gut verändern und Lehrpläne, Lehrer, Schulzeiten können wir tatsächlich nicht verändern, dann können wir aber unsere Einstellung verändern und sagen einfach, gut, wir machen das Beste draus. Lass uns mal schauen, was ist schön an der Schule. Da gibt es eine Schülerzeitung, da gibt es eine Theater-AG, du hast einen netten Lehrer, eine nette Lehrerin, findet sich immer und dass wir da auch die Perspektive ein bisschen ausrichten. Das ist das, was wichtig ist. Dann geh doch in die Theater-AG und dreh voll auf und Mathe ist uns halt nicht so wichtig. Diese Freiheit haben wir sehr wohl, ne?
Ja.
Und da erleichtern wir es unseren Kindern auch ein bisschen, weil die gehen 12 Jahre dahin und wenn sie immer zu Hause hören, wie schrecklich das alles ist, dann fällt es ihnen sehr viel schwerer, wie wenn wir ihnen auch da beibringen, bei Dingen, die wir uns entschieden haben mitzumachen. Da gucken wir immer, wie wir es am besten hinkriegen und zwar am besten für uns, ne? Das
Ja.
heißt nicht Zweier schreiben, sondern wie ist es für uns erträglich? Wie können wir gut durchgehen? Wir machen ein bisschen weniger Hausaufgaben, wir machen definitiv weniger Schulstress, wir haben die Augen offen auf alles, was gut läuft, rund ums Lernen drumherum und können so das Gesamtergebnis ganz, ganz anders gestalten
Ja,
letztendlich, ne?
und wir haben das auch als Mama. Also wenn ich jetzt schaue, wir haben unseren Haushalt. Entweder ich sage, ich möchte das gar nicht mehr machen, ja, dann darf ich schauen, dass eine Putzfee zu mir kommt, die mich da unterstützt. Oder ich sage, okay, ich mache das. Das ist unsere Wahl. Das können wir uns erschaffen. Und dann in diesem Rahmen kann ich aber sagen, okay, jetzt muss ich zwar den Haushalt machen, aber ich mache das so schön wie möglich. Also ich drehe voll meine Musik auf und na,
Genau.
oder ich telefoniere noch nebenher mit einer Freundin und ich mache es mir so schön, dass ich gar nicht merke, dass ich eigentlich putze. Also auch dort. Wenn wir natürlich da sagen, ja, jetzt muss ich das aber machen und wir machen es ohne Musik und wir machen es ohne Telefonat und wir machen es wirklich, oh, ich muss, es ist Kampf, dann kann ich es wieder nicht vorleben, dass es auch anders geht.
Ja, und die persönliche Wahrnehmung ist ja dann auch, das dauert viel länger, ne? Wenn ich Hausaufgaben mache mit Gegrummel, dauert es viel länger. Wenn ich Fenster putze und die ganze Zeit nur schimpfe, dann dauert es gefühlt viel
Genau.
länger. Das ist die Zeit wie beim Zahnarzt und im Urlaub. Die ist auch vollkommen unterschiedlich. Und so kann ich es mir gestalten. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung. Das entscheide ich, wie ich da reingehe und wie ich für mein Kind da reingehe. Und auch
Ja.
da kann man ganz, ganz viel verändern an der Stelle, ne?
Absolut.
Ja, liebe Alexandra, jetzt habe ich ganz, ganz viele Themen aufgeschrieben. Wir haben ganz, ganz viel diskutiert. Das war wunderbar. Hast du denn noch so eine abschließende Botschaft für unsere Zuhörerinnen? Was du noch loswerden willst, was ich dich vielleicht noch nicht gefragt habe?
Meine wichtigste Botschaft an euch ist, kein Kind und kein Elternteil muss sich falsch fühlen. Und wenn das so ist, dann ändert es. Es ist euer Leben. Ich habe viele Menschen begleitet schon, ja, in den letzten Tagen ihres Lebens und ältere Menschen, kranke Menschen. Und keiner von denen, egal wie alt die waren, egal was die für ein Leben hatten, keiner von denen damals hat mir gesagt, es war alles super so, wie es war. Hätte ich noch ein paar Tage für mich zu leben, dann würde ich das jetzt machen. Aber für die war das zu spät. Und ich habe gemerkt, mit den Menschen, das ist auch natürlich wunderschön, aber sie da zu begleiten. Aber ich habe gemerkt, nee, ich möchte mit Menschen arbeiten, die bereit sind, das zu verändern, die bereit sind, sich nicht abzufinden. Niemand muss sich abfinden. Es gibt immer Möglichkeiten, was zu verbessern, was leichter zu machen, etwas in die Liebe zu bringen, wo davor in dem Streit ist. Niemand muss sich abfinden.
Ja, und wir haben es in der Hand, wie wir die Dinge
Ja.
bewerten. Ja, also das liegt nur an uns und nie an den anderen. Ja, und damit verlinken wir dann die ganzen Angebote, die Bücher, das Bücherpaket und freuen uns, wenn wir euch da einen Beitrag sein konnten mit diesem wunderbaren Gespräch. Vielen Dank, liebe Alexandra.
Danke, liebe Petra. Danke, liebe Zuhörerinnen.
In dieser letzten Folge mit Alexandra Zengerling sprechen wir darüber, was eigentlich genau bedürfnisorientierte Erziehung ist und um wessen Bedürfnisse es da so ganz genau geht. Wenn du die Gespräche cool fandst und mehr wissen möchtest von Alexandra und von mir, dann hol dir das Buch Bundle mit ihrem Buch Dein Kind ist kein Problemkind und meinem Buch Raus aus dem Schulchaos. Den Link findest du in den Shownotes.